Wir wissen alle, dass Reiter untereinander irgendwie manchmal so bösartig sein können und so krass verurteilend irgendwie sein können und auch irgendwie oft das Gefühl haben, sie müssen zu allem auch ungefragt ihren Senf irgendwie abgeben, unabhängig davon, ob sie wirklich viel Ahnung haben oder nicht. Und das höre ich ganz, ganz oft in den Reitstellen, dass viel darüber geurteilt wird, wie viel jemand wiegt, ob das so sinnvoll ist, dass das Pferd diese Person irgendwie trägt, ob das Pferd tragfähig genug dafür ist und so. Darüber wird ganz, ganz viel diskutiert. Man müsste da einfach wirklich mehr individuelle Werte des Pferdes mit einfließen lassen, bevor man da einfach nur sich das anguckt und dann so ein persönliches Gefühl irgendwie daraus walten lässt, so ja, nee, so geht's aber nicht. Oder aber auch so, ja, das geht voll klar. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener. Und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 46. Ich war letztens mit meiner Freundin Conny wandern. Und die Conny ist Tierärztin, interessiert sich auch mega für Pferde, reitet auch selber. Und irgendwie sind wir so auf das Thema gekommen, dass wir uns so gefragt haben, man sagt ja immer, Isländer sind Gewichtsträger. Wie kommt es überhaupt zu dieser Aussage? Ist das irgendwie so ein schwachsinniger Mythos? Ist da irgendwie was dran? Irgendwie haben wir uns so gefragt, das würden wir eigentlich gerne wissen, ob man diesen kleinen, robusten Kerlchen gewichtstechnisch vielleicht öfter mal Unrecht tut oder ob das tatsächlich berechtigt ist, dass die ein bisschen mehr tragen können. Und ich kriege diese Frage tatsächlich ziemlich regelmäßig von euch gestellt. Also ich kriege eigentlich recht regelmäßig von Hörern oder Hörerinnen die Frage, hey Sandra, hast du eigentlich irgendwie eine Meinung dazu, wie viel Gewicht kann eigentlich so ein Pferd tragen oder teilweise auch richtig aus persönlichen Anlässen? Jetzt zum Beispiel gerade letztens habe ich eine Nachricht bekommen von der Jana, die hat mich auch fast schon so ein bisschen gerührt, weil sie so geschrieben hat, ja, ihre Easy-Stute, die ist jetzt langsam so in dem Alter, wo sich so die klassische Frage stellt, wann wird die überhaupt angeritten? Und sie fragt sich, ob sie dir denn überhaupt eigentlich reitet, weil sie sich eigentlich gar nicht sicher ist, wie viel Gewicht die eigentlich so tragen kann. Und dann hat sie mir so ein paar Daten zu ihrem Pferd geschickt, zu ihr geschickt und so. Und ich fand das irgendwie so unfassbar toll, dass ich einfach sozusagen direkt vorm Anreiteprozess da schon so sorgfältig Gedanken gemacht wird und dass sogar in Erwägung gezogen wird, das Pferd dann gegebenenfalls gar nicht zu reiten. Also das hat mich tatsächlich richtig gerührt und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt interessiert mich das Thema langsam selber irgendwie und ich würde da selber gerne mal ein paar Recherchen dazu anstellen, ein paar Messungen dazu machen, ein paar Rechnungen aufstellen und euch natürlich mit Fakten versorgen. Das heißt, lasst uns heute mal so ein bisschen der Frage auf den Grund gehen, wie viel Kilo kann mein Pferd tragen? Wie stellt sich die Gewichtsbelastung auch bei unterschiedlichen Pferdetypen oder Pferderassen dar? Oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied? Was hat es mit dem Mythos, Isländer sind Gewichtsträger auf sich? Ja, da warten einige spannende Themen auf uns und die dürfen wir jetzt entdecken. Also, lasst uns mal reinschauen. Ich kann euch zu Beginn dieser Podcast-Folge schon sagen, für mich gab es tatsächlich kleinere Überraschungen. Also fangen wir vielleicht mal an mit den Grundprinzipien zu dem Thema. Der Begriff Reitergewicht, der taucht immer wieder in Studien auf und den werden wir jetzt auch im Folgenden immer mal wieder verwenden. Und wichtig ist zu wissen, Reitergewicht bedeutet nicht der nackte Reiter, sondern umfasst letztendlich natürlich das gesamte Gewicht, das auf ein Pferd einwirkt. Also das bedeutet Reiter plus gegebenenfalls Sattel, Zubehör, Kleidung, was auch immer sozusagen das Pferd insgesamt natürlich durch die Gegend trägt. Nächstes ganz wichtiges Grundprinzip, muss ich auch über mich selber so ein kleines bisschen schmunzeln. Übergewichtige Pferde dürfen nicht mehr tragen als andere. Also weil ein Pferd vielleicht viel auf die Waage bringt, weil es übergewichtig ist, bedeutet das nicht, es darf mehr tragen, sondern im Zweifelsfall darf es sogar eher weniger tragen, weil es ja schon sein eigenes Übergewicht mit rumschleppt. Für untergewichtige Pferde gilt das Gleiche. Die dürfen auch auf jeden Fall nur weniger tragen oder gegebenenfalls sogar gar nichts. Und da muss ich jetzt echt ein bisschen schmunzeln, weil ich habe verschiedene Rechnungen, auf die wir jetzt noch im Folgenden kommen, auch für meine eigenen Pferde so ein bisschen angestellt. Ich muss echt sagen, ich habe eine Stute, die ist echt immer so ein kleines bisschen, also Conny Röhm würde wahrscheinlich sagen, Purzel muss mal abspecken. Hat aber auch Gründe, ist auch gewissermaßen eine bewusste Entscheidung, kann ich auch alles erklären, aber ist halt einfach jetzt so. Und ja, muss ich natürlich berücksichtigen, ne? Ich darf jetzt in der Rechnung natürlich nicht davon ausgehen, super, mein Pferd bringt irgendwie ein paar Kilo mehr auf die Waage, wirkt sich dann positiv auf meine Rechnung aus, sondern das heißt, bei all den Rechnungen müssen wir eigentlich mit dem Idealgewicht des Pferdes rechnen und dann im Zweifelsfall noch davon ausgehen, dass das Pferd dann, wenn es eben übergewichtig oder untergewichtig ist, eher so ein kleines bisschen weniger tragen darf. Ganz wichtiges Grundprinzip. Dann haben wir noch als Grundprinzip die Tragfähigkeit eines Pferdes, ne? Also es geht bei der Tragfähigkeit, wie viel kann ein Pferd tragen, ja nicht nur um das blanke Reitergewicht sozusagen, sondern die hängt, also die Tragfähigkeit hängt zusätzlich von dem Gewicht des Reiters von weiteren 5 Faktoren ab. Und die sind auch ganz, ganz maßgeblich. Und zwar ist es zum einen der Körperbau des Pferdes, das ist der Trainingszustand, das ist der Sattel, es ist die Reitweise oder sagen wir mal die Belastungsart und es ist auch das reiterliche Vermögen, also Balance, und auch Einfluss auf die Körperhaltung des Pferdes. Kommen wir jetzt noch im weiteren Verlauf drauf, aber das ist schon mal so ein ganz wichtiges Grundprinzip. Wenn wir selber so entscheiden, wie gut kann mich mein Pferd tragen, ist nicht nur entscheidend, wie viel wiege ich, inklusive Equipment, sondern tatsächlich eben auch diese ganzen Faktoren sind da sehr entscheidend und machen in Summe auch echt was aus. Jetzt tauchen wir mal so ein bisschen ein in die Methoden, die es gibt zur Belastungsschätzung. Also es gibt zum einen, wenn man einfach mal so eine grobe Orientierung haben möchte und wenn man vielleicht auch das Gewicht seines Pferdes gar nicht genau kennt, kann man rechnen, die Widerresthöhe in Zentimetern minus 100 plus 30 ist die maximale Belastung in Kilogramm. Keine Sorge, dass ihr müsst jetzt nicht irgendwie panisch rennen und Stift und Zettel suchen. Ich habe mir eh überlegt, nachdem es heute ein bisschen auch mal um Zahlen geht und so, werde ich euch, glaube ich, das Ganze in einem kleinen Blogartikel zusammenschreiben und dann habt ihr da auch diese Rechnungen parat. Verlinke ich euch in den Shownotes. Aber das wäre praktisch eine Rechnung, wenn man sagt, ich will mal irgendwie so einen groben Richtwert haben, ich will mal gucken, muss ich da überhaupt genauer hinschauen oder habe ich da total Spielraum und eben vielleicht kenne ich auch das Gewicht meines Pferdes gar nicht. Eine zweite Methode, da geht es dann drum, also da braucht man dann praktisch das Körpergewicht des Pferdes. Man kann ja zum einen das Körpergewicht des Pferdes mit einer Waage ermitteln. Also das heißt, es gibt zum einen Wagen, wo man mit seinem Pferd hingehen kann. Also manchmal zum Beispiel bei so Reifeisenmärkten oder irgendwie so größeren Lagerhäusern, da haben die so Wagen. Da kann man manchmal hinspazieren und kann sein Pferd da wiegen lassen. Oder es gibt auch Pferdewagen, die sind mobil und die können in den Stall fahren. Also die kann man dann so mieten und dann kann man irgendwie so einen netten Tag mit allen Einstellern machen und jeder wird mal gewogen. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, wie man generell einfach mal den Ernährungszustand seines Pferdes ermitteln kann oder auch einschätzen kann. Und es gibt auch Berechnungen, wie man sein Pferd so ein bisschen vermessen kann und dann das Pferdegewicht daraus berechnen kann. Das funktioniert tatsächlich ziemlich genau. Also das funktioniert sehr gut. Ich arbeite auch damit, habe das auch an vielen Pferden schon ausprobiert und habe für euch eine Masterclass gemacht. Also die gibt's jetzt schon länger, die ist jetzt nicht neu. Aber falls ihr irgendwie sagt, hey, das interessiert mich, das Thema, ich möchte gerne mal wissen, wie ich das Gewicht meines Pferdes denn berechnen kann, wenn ich es vermesse, also ohne, dass ich eine Waage brauche. Und es interessiert mich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen die Figur meines Pferdes einzuschätzen. Dann könnt ihr da nochmal so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und die Masterclass zur Figureinschätzung kann ich euch auch gerne einfach in den Shownotes verlinken. Ich finde, die ist echt richtig gut und richtig informativ geworden. Und mit diesem Körpergewicht des Pferdes können wir dann praktisch, ja, ist die zweite Methode zur Belastungseinschätzung, dass man sozusagen eine prozentuale Maximalbelastung festlegt. Also das heißt, dass man praktisch von einem gewissen Prozentsatz des Pferdegewichts ausgeht und das darf dann, also kann dann das maximale Reitergewicht sozusagen sein. Da kommen wir gleich auch nochmal so ein bisschen drauf, welche Prozentsätze da Sinn machen und wie und so weiter. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Das ist der zweite Punkt, also die zweite Methode, die man so nutzen kann zur Belastungseinschätzung. Und die dritte ist der Röhrbeinbelastungsindex, der wird RI abgekürzt. Der wird berechnet, indem man den Röhrbeinumfang des Pferdes nimmt in Zentimetern, mal 100 geteilt durch das Körpergewicht in Kilogramm. Und das ist dann der Röhrbeinindex. Und hier gilt ganz allgemein, je höher dieser Wert ist, desto belastbarer ist das Pferd, zumindest mal von Seiten der Haxen. Also das heißt, hoher Index da zeigt schon mal, das Pferd ist grundsätzlich von der Stabilität der Füße her tragfähiger als mit einem geringen Wert. Hier gibt's auch noch eine Faustregel, und zwar der Röhrbeinumfang größer gleich 20 Zentimeter pro 450 Kilogramm verspricht eine gute Tragfähigkeit. Ja, so kann man auch schon mal so ein bisschen gucken, so hat mein Pferd denn von dieser Seite her überhaupt Potenzial, irgendwie Gewicht tragen zu können, oder ist das halt eher generell ein Pferd, was schon alleine von den Füßen her darauf ausgelegt ist, nicht besonders viel Gewicht zu tragen.
Werbung. Keine Sorge, wir stören nur ganz kurz, denn wir sind auch Fans von Sandra und ihrem Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd und wir wollen auch weiterhören. Aber wenn du durch bist mit der Folge, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns mal reinhörst, der Pferdepodcast mit Jenny und mir. Es geht um Themen, die Pferdeleute bewegen. Und Jenny, es gibt einen roten Faden.
Genau, das ist mein Haflinger AC/DC, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten.
Wie läuft's im Training? Was klappt gut? Wo gibt's Rückschläge? Und was machen die anderen beiden Flitzpiepen aus der Herde, der manchmal leichtdösige Klecks und Nesthäkchen Benny und den Rentner Globus, den gibt's auch noch. Jede Menge spannende Geschichten. Hör gerne rein, der Pferdepodcast.
Jetzt geht's weiter mit Sandra.
Werbung Ende.
Dann, was euch natürlich jetzt auch schon brennend interessiert, wann kommt die denn jetzt endlich mit wissenschaftlichen Studien ums Eck? Weil ganz klar, ne, immer wenn ich mich auf eine Podcast-Folge vorbereite, dann gucke ich auch nochmal, was sagt die Wissenschaft dazu? Was gibt's irgendwie so für Fakten aus Studien? Und hier kommen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen zu diesen Prozentzahlen. Denn in den Studien geht es ziemlich viel um diese Prozentzahlen. Also wie viel Prozent des Pferdegewichts darf sozusagen der Reiter wiegen. Und wir fangen vielleicht mal oben an. Also es gibt eine Reihe von Studien, die haben gezeigt, ab 20% des Pferdegewichts, also wenn der Reiter sozusagen mehr als 20% des Pferdegewichts aufs Pferd bringt, ne, inklusive Sattel, Equipment und so, dann haben sich in Studien erste deutliche Lahmheiten gezeigt. Auch Muskelreaktionen, also Schmerzreaktionen in der Muskulatur nach dem Reiten. Und die Pferde hatten eine höhere Oberflächentemperatur an Hals und Rumpf, was praktisch für eine erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems spricht. Das heißt, wenn das Reitergewicht über 20% des Pferdegewichts ist, dann muss man sehr genau hinschauen, ob das Pferd Probleme damit bekommt. Und das ist eigentlich nur zu empfehlen unter absolut optimalen Gesamtbedingungen. Na, da haben wir jetzt vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, dass da noch 5 weitere Faktoren mit reinspielen, wie tragfähig ein Pferd insgesamt ist. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade schon den Röhrbeinindex, wenn ich jetzt feststelle, mein Pferd hat einfach einen Röhrbeinindex, der keine gute Tragfähigkeit verspricht und ich möchte vielleicht noch mit über 20% des Pferdegewichts umhergetragen werden, dann kann ich schon an der Stelle sagen, boah, schwierig, ja. Also wenn irgendein anderer Faktor praktisch nicht ideal ist, auf die anderen Faktoren gehen wir dann auch noch mal ein bisschen gezielter ein, dann ist das eigentlich schon nicht zu empfehlen. Also über 20% geht eigentlich nur bei absolut optimalen Gesamtbedingungen. Und über 25% gilt tatsächlich auch als tierschutzwidrig. Das heißt, das ist jetzt ein hartes Wort, aber das ist tatsächlich so festgelegt auch von der Vereinigung der Tierärzte zum Tierschutz. Und da würde ich jetzt noch mal ganz kurz gerne drauf eingehen, wenn etwas tierschutzwidrig ist, was das eigentlich so für uns alle bedeutet. Weil ich meine, mit diesem Thema, mit dem Reitergewicht, ja, das ist halt ein super krasses Thema. Ich meine, wir wissen alle, dass Reiter untereinander irgendwie manchmal so bösartig sein können und so krass verurteilend irgendwie sein können und auch irgendwie oft das Gefühl haben, sie müssen zu allem auch ungefragt ihren Senf irgendwie abgeben, unabhängig davon, ob sie wirklich viel Ahnung haben oder nicht. Und das höre ich ganz, ganz oft in den Reitstellen, dass viel darüber geurteilt wird, wie viel jemand wiegt, ob das so sinnvoll ist, dass das Pferd diese Person irgendwie trägt, ob das Pferd tragfähig genug dafür ist und so. Darüber wird ganz, ganz viel diskutiert. Ihr seht jetzt schon so alleine anhand unseres Einstiegs in diese Episode, dass es echt schwer ist, das so zu bestimmen. Also man müsste da einfach wirklich mehr individuelle Werte des Pferdes mit einfließen lassen, bevor man da einfach nur sich das anguckt und dann so ein persönliches Gefühl irgendwie daraus walten lässt, so ja, nee, so geht's aber nicht. Oder aber auch so, ja, das geht voll klar. Und das heißt, ich finde das jetzt natürlich in beide Richtungen relevant. Ne? Wir haben gerade gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Person 20% des Körpergewichts des Pferdes auf das Pferd bringt und alle anderen Bedingungen sind optimal, kann das unter Umständen sein, dass man vielleicht als Außenstehender denkt, boah, nee, ey, das würde ich meinem Pferd nicht zumuten. Kann auch sein, dein Pferd vielleicht nicht, weil es vielleicht gar nicht so tragfähig ist. Aber dieses Pferd von dieser Person ist vielleicht einfach wirklich mördertragfähig und es ist in Summe zumutbar. Also das bedeutet, auf der einen Seite kann man sich vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle dann mal mit seinen Urteilen zurücknehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon auch so, ja, wenn etwas tierschutzwidrig ist, darf man auch einschreiten. Also wenn wirklich der berechtigte Verdacht besteht, dass dieses Tier das, was ihm aufgeladen wird, nicht tragen kann, ja, dass die Tragfähigkeit nicht ausreicht, dass das praktisch überschritten ist und diese 25%-Regel überschritten ist, dann muss man das durchaus auch nicht akzeptieren, dass das mit dem Pferd stattfindet. Ja, das ist auch wichtig. Ne? Also man muss auch nicht aus lauter so, das ist ja die Kehrseite davon, so, oh Gott, ich will ja hier niemandem zu nahe treten und will ja hier nicht darüber urteilen, dass jemand jetzt irgendwie vielleicht zu schwer ist für sein Pferd. Ja, aber im Zweifelsfall ist es völlig okay, wenn man ein Pferd dadurch schützt. Und natürlich braucht es viel Fingerspitzengefühl und im Zweifelsfall kann man da vielleicht auch einer neutralen Person irgendwie Bescheid geben, die sich darum kümmern kann oder so. Aber das ist wichtig. Wir dürfen schon auch immer an der Stelle, wo etwas tierschutzwidrig ist, einschreiten zum Wohle der Pferde, ne? Also das ist schon, geht praktisch in beide Richtungen da, die Vorsicht sozusagen. Also Vorsicht vor zu viel einmischen, aber auch Vorsicht vor zu wenig. Und hier haben wir halt schon eine ganz klare Regelung eigentlich. Was tatsächlich so ein typischer Prozentsatz ist, der, also den könnt ihr euch jetzt gleich super gerne merken, weil der gilt so ein bisschen als, ja, das, was an sich eigentlich zumutbar ist, sind 15%. Also 15% des Pferdegewichts gelten im Allgemeinen als gut machbar bei guten Gesamtbedingungen. Ja, also das heißt jetzt auch ein total übergewichtiges Pferd oder ein total abgemagertes Pferd, ein Pferd in super schlechtem Trainingszustand, ein Pferd mit super schlechter Rückenpositur, also sagen wir mal ewig langem Rücken oder ganz dünnen Röhrbeinchen oder das dann im Verhältnis natürlich gesehen, ne, mit diesem Index oder kann schon auch da mal an seine Grenze kommen. Also das heißt, bei den 15% gilt schon, wir sollen schon grundsätzlich ein tragfähiges Pferd haben. Also sprich, bei guten Gesamtbedingungen sind 15% gut machbar. Und jetzt sind ja diese Prozente noch irgendwie so ein kleines bisschen abstrakt. Deshalb werde ich jetzt mal an der Stelle einfach kurz ein paar anschauliche Beispiele liefern. Also ein 500 Kilo Pferd, das würde bedeuten, dass der Reiter bis 75 Kilo inklusive Equipment wiegen darf. Ja? Das wäre dann so dieser 15%-Rahmen, wo man sagt, normal gebautes Pferd, ohne gesundheitliche Probleme, vielleicht auch ganz okay trainiert, ist das durchaus in der Lage zu tragen. Bei einem 550 Kilo schweren Pferd sind es 82,50 Kilo. Und jetzt habe ich auch nochmal, weil wir ja vorhin jetzt das Thema mit den Easies hatten, ne, die bringen ja einfach deutlich weniger auf die Waage. Hier ist es jetzt so, also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass so ein Easy so im Schnitt 350 Kilo wiegt. Und da wären wir dann bei einem Reiter von 52,50 Kilo. So, das ist natürlich wenig, ne? Also ich meine, wer wiegt schon inklusive Sattel und Klamotten und so weiter irgendwie 52,5 Kilo? Aber tatsächlich gibt es diverse Studien, die sich genau mit diesem Thema befasst haben. Sind die Easies denn irgendwie andere Gewichtsträger als andere Pferde? Und es war tatsächlich in manchen Studien zu sehen, dass die Easies sogar bis zu 35% Reitergewicht getragen haben, ohne dass sie irgendwelche Veränderungen gezeigt haben, ohne dass sie Lahmheiten gezeigt haben, ne? Während bei anderen Pferden wir eben schon über die 20% Lahmheiten gesehen haben und da auch schon Studien teilweise abgebrochen wurden aus dem Grund, was tatsächlich bei den Easies so, die konnten bis 35% Reitergewicht tragen ohne Lahmheiten. Aber was jetzt wichtig ist, diese Studie zum Beispiel, die das gezeigt hat, die hat praktisch keinen Vergleich gehabt mit weniger Reitergewicht. Also die ist praktisch nur mit, die haben mit 20, also die haben so 20% des Gewichts und bis zu 35, ja. Also das heißt, die waren schon alle sehr hoch beladen, die Easies. Also wir wissen jetzt natürlich nicht so genau, wie hätten denn diese Kerlchen ausgesehen, wenn man die jetzt nur mit 15% belädt, weil kann natürlich schon sein, dass man da jetzt möglicherweise irgendwelche subtilen Anzeichen gesehen hätte, wo man dann, wenn man sein Pferd kennt oder wenn man grundsätzlich ein bisschen Pferdeausdrucksverhalten versteht oder lesen kann, wo man vielleicht gesehen hätte, da sehen wir aber doch einen Unterschied. Wissen wir aber nicht, ja. Kann auch sein, dass nicht. Aber ich will das einfach nur zu bedenken geben, dass das halt so ein bisschen möglicherweise eine Einschränkung ist. Insgesamt haben die Studien aber an Isländern tatsächlich gezeigt, dass so 22-23% des Gewichts völlig in Ordnung sind. Also das wäre dann sozusagen bei einem 350 Kilo Isländer ein Mensch, der so 80 Kilo inklusive Sattelequipment und tralala auf dem Pferderücken bringt. Ja, und das ist deshalb schon so, dass man sagen kann, okay, hier scheinen die Easies tatsächlich einfach eine Besonderheit zu haben, denn das konnte so jetzt bei anderen Pferden tatsächlich nicht gesehen werden. Man kann sich das auch erklären, und zwar die Ursache dafür, dass die offensichtlich tatsächlich ein bisschen tragfähiger sind, ist, weil die zum einen einfach einen super kompakten Körperbau haben. Ja, also insgesamt und einfach auch der Rücken, der hat einfach eine schöne, also der ist nicht zu lang und sowas. Ja, schöner, kompakter Körperbau. Wir haben einen hohen Röhrbeinindex, ja, was ja auch wieder, haben wir ja vorhin gehört, ein Zeichen dafür ist, dass die tendenziell tragfähiger sind schon von den Beinchen her. Und generell die gesamte Zuchtselektion geht auch tatsächlich oft auf Tragkraft. Also da werden schon genau die auch ausgewählt für die weitere Zucht, die einfach keine Probleme haben, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht zu tragen als andere Pferde, während das jetzt bei anderen Pferden vielleicht einfach noch keine Zuchtselektion irgendwie ist. Also das sind schon die Ursachen, warum man vielleicht sagen kann, dass Easies tatsächlich berechtigterweise ein bisschen als Gewichtsträger bezeichnet werden. Und um jetzt diese ganzen Prozente noch ein bisschen abzurunden, ne, wir haben jetzt schon gesagt, ab 25% ist es wirklich tierschutzwidrig, ab 20% muss man schon einfach mit Einschränkungen rechnen. Da haben sich Lahmheiten gezeigt, da haben sich Muskelschmerzen gezeigt und da haben sich veränderte Oberflächentemperaturen gezeigt bei den Pferden. Und die 15%, haben wir gesagt, sind gut machbar bei guten Gesamtbedingungen. Bis zu 5% hat man tatsächlich, bis zu 15% hat man tatsächlich in Studien kaum Veränderungen in der Atemfrequenz, in der Herzfrequenz, im Laktat, in verschiedenen Muskelwerten, auch nicht in der Körpertemperatur oder sowas gesehen. Also das heißt, so 10% Gewicht, das haben einige Studien gezeigt, dass da auch nicht alle Bedingungen ideal sein müssen und ein Pferd kann das trotzdem tragen. Ist trotzdem kein Freifahrtschein, ne? Also man muss schon immer gucken und vor allem, man hat ja auch einige Dinge davon in der Hand. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur, was bringt das Pferd von Natur aus mit, sondern auch einige von diesen Punkten, die das ja beeinflussen, haben wir ja auch einfach selber in der Hand. Also das heißt, das finde ich schon, da sind wir schon grundsätzlich auch ein bisschen in der Zuständigkeit, dass wenn wir sagen, wir wollen das Tier reiten, dass wir die Faktoren, die wir beeinflussen können, auch für das Pferd einfach ideal beeinflussen. Ja, dass wir es dadurch natürlich auch unterstützen, möglichst tragfähig zu sein. Und da darf man sich dann auch nicht zu leicht darauf rausreden, dass man jetzt irgendwie denkt so, ah ja, ich bin ja super leicht oder ach ja, ich setze ja nur mein Kind da drauf, das wiegt ja fast nichts. Weil das kann unter Umständen, auch wenn es eben unter 15% ist, auch unangenehm sein, wenn die anderen Faktoren eben nicht gut passen für das Pferd. Ne? Also da kann man auch nicht so absolut sehen, dass man da irgendwie auf jeden Fall im grünen Bereich ist. Jetzt schauen wir uns noch mal so ein bisschen die Kernaussagen an zu dem Thema. Also, erstens, eine pauschale Prozentgrenze gibt es nicht wirklich, sondern es ist einfach nur ein Orientierungswert und jedes Pferd muss letztendlich individuell beurteilt werden. Ja, also man kann nie nur einen dieser Faktoren nehmen und sagen, ja, passt schon. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen all den Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Und deshalb kommen wir jetzt nochmal darauf zurück, welche Körperbaumerkmale sind relevant? Wir haben schon gesagt, ein starker Röhrbeinumfang oder ja, genau, starke Röhrbeine sind auf jeden Fall ein relevanter Faktor. Wir haben jetzt schon mal kurz auch erwähnt, ein kurzer Rücken. Also natürlich gibt es da irgendwo auch Grenzen, aber sagen wir mal, tendenziell ist ein langer Rücken nicht so tragfähig wie ein kurzer, kompakter Rücken. Dann ein Punkt, der auch sich sehr deutlich in Studien gezeigt hat, ist eine breite Lende. Also tatsächlich können Pferde mit einem breiten Lendenbereich sind tragfähiger als Pferde mit einem schmalen Lendenbereich, einfach weil sich das Gewicht da besser verteilen kann. Und das ist auch ein ganz relevanter Faktor. Also der hat sich tatsächlich als sehr, sehr relevant herausgestellt und ist fast zusammen mit dem Röhrbeinumfang so ein bisschen der relevanteste. Was ich jetzt gerne noch ergänzen würde, sind die Themen eine gute Winkelung der Beine. Also beispielsweise Pferde, die zu steil stehen oder die fast schon durchtrittig sind oder sowas, ja, die tun sich auf jeden Fall schwer mit jedem Kilo, was man da noch oben drauf packt. Ja, das kann ein Problem des eigenen Körpergewichts sein. Das kann aber auch sein, wenn man das noch mit Reiter oder mit irgendwas anderem zusätzlich belädt. Aber das heißt, je korrekter sozusagen die Winkelung der Beine ist, desto leichter tut sich ein Pferd da auch ohne Folgeschäden an Sehnen, Bändern und so weiter noch zusätzliches Gewicht zu tragen. Und ein mittlerer Gewichtsschwerpunkt ist auch noch ein ganz relevanter Faktor, weil wenn wir jetzt ein Pferd haben, was sehr vorhandlastig gebaut ist oder auch trainiert ist oder was zum Beispiel eine sehr rückständige Vorhand hat, und da packen wir dann noch, also da kommt ja dann schon das Eigengewicht sehr, sehr stark einfach immer so auf die Vorhand. Und wenn wir da dann noch oben Gewicht drauf packen, dann wird das ja noch mehr verstärkt. Diese Wirkung auf die Vorhand ist tatsächlich noch stärker als auf die Hinterhand, einfach weil auf die Hinterhand, ich meine, also die Pferde, die vorhandlastig sind, die sind immer dann viel mehr vorhandlastig als die Pferde, die hinterhandlastig gebaut sind. Aber es gibt schon auch so Pferde, wenn die eben stark hinterhandlastig gebaut sind, dann kann das schon auch ein Nachteil sein. Also es geht da praktisch nicht nur um die Vorhand, es geht auch um die Hinterhand, aber einfach mehr um die Vorhand. Macht da öfter Probleme. Aber das heißt, je besser ein Pferd in der Lage ist, sein Gewicht schön mittig zu haben vom Schwerpunkt, ne, desto besser ist es auch tragfähig. Und das ist zum einen eine Frage des Grundgebäudes, was das Pferd mitbringt. Aber das kann zum Beispiel in hohem Maße auch durchs Training beeinflusst werden. Also das ist wirklich was, wenn man da jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, sich für ein Pferd interessiert, wo man dann irgendwie so überlegt, wie tragfähig ist das? Und man denkt sich so, ganz schön vorhandlastig oder ganz schön hinterhandlastig oder sowas. Das kann man wirklich in hohem Maße durchs Training beeinflussen. Und insofern kann man da, das ist auch ein ganz großer Hebel, seinem Pferd sozusagen zu einer guten Tragfähigkeit zu verhelfen. Dann haben wir noch eine Kernaussage, die ganz wichtig ist, und zwar der Sattel muss Pferd und Reiter passen. Pferd ist klar, hatte wahrscheinlich jeder irgendwie auf dem Schirm. Klar muss der Sattel dem Pferd passen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe schon ein grenzwertiges Gewicht auf dem Pferd und dann drückt der Sattel noch an irgendeiner Stelle, dann ist es natürlich maximal unangenehm. Aber wenn ich halt einen richtig gut passenden Sattel habe, der das Gewicht vielleicht noch schön verteilt, der schön gepolstert ist, ideal auf meinem Rücken liegt, dann kann ich das natürlich viel besser tragen, ja. Was hier noch ganz wichtig ist, ist zum einen, hier gilt auch wieder so ein bisschen, je besser die Gewichtsverteilung ist durch den Sattel, desto besser ist es für das Pferd. Also jede Druckspitze, ja, alles, was einfach an wenigen Stellen Druck macht, ist einfach schlechter für die Tragfähigkeit als verteiltes Gewicht. Und jetzt kommt noch der Punkt, der Sattel muss dem Reiter passen. Zum einen betrifft das einfach ja, die individuelle Figur, also wie sagt man da? Also manche haben ja einfach längere Beine, kürzere Beine, längere Oberschenkel, längere Unterschenkel und so weiter. Weil das kann ja sein, dass zum Beispiel ein Reiter mehr Gewicht in den Sattel bringt und hat aber zum Beispiel ganz kurze Beine. Und es kann sein, dass der einen völlig anderen Sattel braucht oder auch die Winkelung am Becken oder sowas, ne? Die Oberschenkel, wie sind die angesetzt? Dass dieser Reiter zum Beispiel einen völlig anderen Sattel braucht als ein Reiter, der genau das gleiche Gewicht in den Sattel bringt, aber der zum Beispiel super lang ist, also super groß und schlank ist zum Beispiel, ne? Der braucht unter Umständen einen ganz anderen Sattel, wo vielleicht die Pauschen anders sein müssen, der Sitz muss anders sein und so weiter. Also das muss auf jeden Fall passen. Und ganz, ganz wichtig, die Größe der Sitzfläche. Das ist ein Riesenproblem. Es gab nämlich jetzt einfach lange Zeit so den Trend, dass man so dachte, weil irgendwie, also ja, auch die Pferde, die wir nutzen, die sind ja tendenziell, werden die ja kürzer. Also, weiß ich nicht, vor 20 Jahren zum Beispiel, da waren ja noch viel, viel mehr so schiffige Warmblüter unterwegs. Und heutzutage gibt's viele Robustpferde, iberische Pferde, die einfach kürzere Rücken haben. Und dementsprechend ist es auch auf der einen Seite total gut, dass man sich auch Gedanken darüber gemacht hat, dass der Sattel vielleicht nicht zu lang ist, dass der nicht dann irgendwo auf einen sensiblen Bereich drückt am Rücken. Aber das hat leider auch ein kleines bisschen mit sich gebracht, dass dadurch vielleicht so ein bisschen dazu geneigt wurde, eine kleine Sattelgröße zu wählen. Also dass man sich halt so denkt, so bevor ich da jetzt irgendwie eine halbe Größe größer gehe in der Sattelfläche, dann ist der Sattel vielleicht zu lang für mein Pferd und so. Nee, komm, passt schon, bin ich vielleicht an der Obergrenze, aber nehme ich vielleicht lieber den kleineren. Und das ist tatsächlich so, dass sich also je größer die Sattelfläche ist, desto besser verteilt sich auch wieder das Reitergewicht in der Sattelfläche und desto einfacher ist es auch wieder fürs Pferd, das sozusagen zu tragen. Also das ist zum einen ein bisschen eine Frage des Satteltyps. Also zum Beispiel jetzt so ein englischer Sattel hat ja einfach eine viel kleinere Sitzfläche als so ein Vaquero-Sattel oder so ein Western-Sattel. Ja, die haben teilweise eine dreimal oder sogar mehr als dreifach so große Sitzfläche. Und dadurch kann sich einfach das Reitergewicht viel besser verteilen. Das ist das eine. Und zum anderen ist auch ein Sattel, also auch ein Englischsattel ist so hergestellt, dass das Gewicht an einer bestimmten Stelle im Sattel sitzen sollte. Das heißt, wenn jetzt die Sitzfläche ein bisschen klein ist, dann kommt das Gewicht ganz anders zu sitzen, weil man dann sozusagen viel mehr nach hinten oben raus noch sitzt und bringt dann viel mehr Hebel hinten auf diese Sitzfläche. Also das heißt, das kann unter Umständen sein, dass eine etwas größere Sitzfläche dem Pferd deutlich weniger Probleme macht als eine kleinere Sitzfläche, wo vielleicht eigentlich der Reiter ein bisschen zu groß dafür ist. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Sattel eben zum einen dem Pferd passen muss, aber eben auch dem Reiter, dass es sich fürs Pferd auch angenehm anfühlt. Und der letzte Faktor, der sich aus dieser Kernaussagenreihe auch noch ganz maßgeblich auswirkt auf die Tragfähigkeit, ist die Reitweise an sich. Also das heißt, zum einen kann man sagen, ein Pferd, das etwas länger und dafür moderat den gleichen Reiter trägt, das ist leichter für das Pferd als kurz und heftig, sage ich jetzt mal. Also eine kurze und starke Beanspruchung mit ein und demselben Reiter ist für die Tragfähigkeit eine größere Challenge als eben etwas länger und moderater. Ja, also dementsprechend ist es schon auch entscheidend, was mache ich dann mit dem Pferd, wenn ich zum Beispiel schon eine grenzwertige Gewichtsverhältnis habe. Dann ist natürlich die Balance des Reiters ganz maßgeblich. Also ein schlecht ausbalancierter Reiter ist für ein Pferd viel, viel schwieriger zu tragen als ein Reiter, der ein sehr gutes Körpergefühl hat, der sich sehr gut ausbalancieren kann. Also das kann auf jeden Fall einige Kilos hin oder her ausmachen, dass das Pferd vielleicht sagen würde, ich nehme lieber den, wiegt ein bisschen mehr, aber kann sich gut ausbalancieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch da, ja, für sich selber auch einfach entweder in Reitunterricht, in Sitzschulung oder auch in, ja, parallele Sportarten, Yoga, whatever investiert, um einfach ein gutes Körpergefühl zu kriegen, was man dann auch in den Sattel übertragen kann. Und das Vermögen des Reiters, also oder auch vielleicht eine Reitweise, die auf eine aktive Bauchmuskulatur und auf einen aufgewölbten Rücken abzielt, erhöht die Tragfähigkeit auch signifikant. Also ja, das bedeutet, ein Reiter, also Vermögen, ne, reiterliches Vermögen ist ja auch immer irgendwie so ein stranges Wort, weil man sich so denkt, ja, was heißt das eigentlich? Ich boxe mein Pferd irgendwie durch eine M-Dressur und bin dann ein vermögender Reiter. Nee, also mit vermögend ist eher gemeint, in dem Fall jetzt sehr gutes Körpergefühl, sehr gute Balance und dann noch die technische Möglichkeit, die Muskulatur des Pferdes zu aktivieren. Und ja, das macht es dem Pferd viel, viel leichter, Gewicht tragen zu können. Und das bedeutet, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir das unseren Pferden auch zur Verfügung stellen. Also wenn wir jetzt einfach selber reiterlich dazu nicht in der Lage sind, dann ist es natürlich nicht so ideal, wenn wir der einzige Reiter sind und wir sitzen da 7-mal die Woche drauf. Also dann wäre es halt unter Umständen sinnvoll, wenn man entweder, vielleicht ist man ja zum Beispiel in Bodenarbeit super gut und kann dann halt Ausgleichstage mit Bodenarbeit machen, wo man eben schön die tragfähige Muskulatur des Pferdes trainiert. Oder man kann sich eben irgendein Arrangement mit einem Reiter, der dazu in der Lage ist, vorstellen, sodass praktisch das so ein bisschen abgewechselt wird, die Belastung fürs Pferd. Und grundsätzlich, das ist so ein bisschen meine generelle Meinung, ich sag immer so ein bisschen, wer am langen Zügel durchs Gelände schlendern will, muss sein Pferd an den restlichen Tagen der Woche in die Lage versetzen, das tragen zu können. Also das heißt, es muss wirklich meiner Meinung nach, also das kann nicht sein, dass ich mich einfach nur durch die Gegend tragen lasse, ohne mein Pferd praktisch in der Tragfähigkeit zu schulen, ohne es dafür zu trainieren. Und ein Pferd trainiert sich nicht in der Tragfähigkeit, indem es sozusagen einfach mich durchs Gelände trägt, sondern das muss schon wirklich eine aktive Schulung der Muskulatur, ein aktives Training der Muskulatur sein. Und ich finde das ganz, ganz wichtig tatsächlich, dass man das einem Pferd zur Verfügung stellt. Also man kann nicht nur sagen, ach, macht mir irgendwie keinen Bock, so zu reiten. Ich will eigentlich nur durchs Gelände oder ich kann es auch vielleicht gar nicht. Und deshalb kriegt mein Pferd nichts anderes. Also das geht nicht. Ich finde schon, dass wir das ein bisschen unseren Pferden einfach schulden. Das heißt, entweder müssen wir es selber lernen oder wir müssen halt eben, wie gesagt, ein Arrangement mit jemandem schaffen, der es kann. Aber das geht aus meiner Sicht einfach nicht, dass man davon ausgeht, dass ein Pferd von Natur aus uns irgendwie durch die Gegend schippern kann, ohne dass wir irgendwas für den Trainingszustand des Pferdes tun. Und ja, finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, dass man eben, und es macht im Übrigen auch einfach total Spaß. Also ehrlich jetzt, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, dass mir das niemals Spaß macht. Da habe ich immer so gedacht, ja okay, also so, weiß ich nicht, so gymnastizierende Bodenarbeit, auch Dressurreiten oder so, das kann ich machen, wenn ich 90 bin. Ich wollte halt möglichst schnell, möglichst hoch. Das war halt Reiten für mich. Aber wenn man mal anfängt damit, und ich habe halt nur aus dem Grund angefangen, weil ich wusste, ich schulde meinem Pferd das, ja. Also wenn ich mit meinem Pferd irgendwie am Wochenende durchs Gelände schrubben will, muss ich es den Rest der Woche einfach fit machen, dass der ganze Körper das einfach in der Lage ist zu leisten. Und wenn man anfängt, das zu tun, macht es aus dem Grund so krass viel Spaß, weil du siehst, was es mit deinem Pferd macht. Und wenn du das siehst, ja, wenn du siehst, wie das dein Pferd befähigt, gut Dinge tragen zu können, sich gesund bewegen zu können und, dann fängt das einfach richtig an, Bock zu machen. Und deshalb, es lohnt sich für jeden, weil Pferd braucht es unbedingt und es besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es dann anfängt, Spaß zu machen. Kann ich nur sagen. So, bevor wir jetzt noch zu meinen Abschlusstipps zu dem Thema kommen, möchte ich jetzt noch einmal sagen, ich habe ja schon eingangs gesagt, es gab so ein paar Überraschungen für mich. Und eine Überraschung war auf jeden Fall das Thema mit den Isländern, wo ich echt immer früher so gedacht habe, nee, ey, das ist doch bestimmt voll der Mythos und die armen kleinen Kerle müssen da immer irgendwelche großen Männer durch die Gegend tragen, nur weil irgendjemand mal behauptet hat, die sind Gewichtsträger. Muss ich wirklich revidieren? Tatsächlich sind Isis im Vergleich zu anderen Pferden offensichtlich in der Lage, etwas mehr Gewicht zu tragen. Fand ich eine spannende Überraschung. Jetzt ist es so, mir sind zeitgleich auch noch zwei andere Pferdetypen eingefallen, von denen immer so angenommen wird, dass es Gewichtsträger sind. Das eine sind die Quarter, einfach weil, ja, ich habe inzwischen auch schon gelernt, es gibt da sehr unterschiedliche Typen und Größen, aber es gibt ja auch die, die einfach irgendwie ziemlich klein sind und ziemlich dünne Beinchen haben, vom Gebäude her vielleicht auch nicht immer hundertprozentig ideal für die Tragfähigkeit ausgestattet und trotzdem werden die dann von irgendwelchen großen oder schweren Männern geritten. Und es gibt ja auch noch die Kaltblüter, ne, wo man auch irgendwie, glaube ich, denkt, okay, du bist groß, du bist breit, du schaffst das schon. Also das sind jetzt auch so Pferdetypen, wo ich ganz oft so sehe, dass ich mir so denke, ah ja, okay, die werden einfach von im Zweifelsfall schweren Personen geritten. Und das fand ich jetzt tatsächlich auch eine Überraschung. Bei Quartern und bei Kaltblütern gilt das nicht unbedingt, ja. Also die haben teilweise Faktoren, die sehr günstig sind zum Gewichtstragen, aber beispielsweise dieser Röhrbeinindex fällt nicht so wahnsinnig positiv aus. Und da habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen gemessen, ja. Und ich sag euch mal, welche Pferderassen oder Pferdetypen da einen höheren Index hatten und welche einfach einen niedrigen hatten. Ich hatte, also von Shettys hatte ich leider nur eins zur Verfügung. Das war so ein Shetty-Mix, aber ziemlich viel Shetty-Anteil und das hat einen Röhrbein-Index von 7,5 erreicht, was zum Beispiel total hoch ist. Also das bedeutet, dieses Tierchen wäre auf jeden Fall im Verhältnis zu seinem Körpergewicht ziemlich tragfähig, was den Röhrbein-Index angeht, ne? Haben wir ja schon heute gehört, auch noch die anderen Faktoren mit berücksichtigen, aber jetzt mal Röhrbeinindex. Dann habe ich ein paar Norweger vermessen, die lagen alle so bei 5, also auch ziemlich gut. Dann die Isis, haben wir ja schon gehört, die lagen auch so bei 4,5 bis 5, das heißt auch ziemlich gut. Dann, was mich ein bisschen erstaunt hat, deutsche Reitponys lagen auch bei 4,5, also haben sich tatsächlich auch als relativ tragfähig von den Beinchen her erwiesen. Und dann kamen im Prinzip die Warmblüter, die so eine relativ hohe Range haben, weil die lagen eigentlich alle so zwischen 3 bis 4. 3 waren dann zum Beispiel eher so Trakehner-Typen mit vielleicht ein bisschen Blutanteil und so. Und 4 waren dann so Oldenburger zum Beispiel, die so, ja, die hatten, also hatte ich ja jetzt einfach so ein paar, die dann tatsächlich so einen 4er-Index hatten. Also dafür, dass man ja denkt, okay, so ein großer, stattlicher Warmblüter gehört doch bestimmt so zu den Gewichtsträgern, waren die hier jetzt so ein bisschen im Mittelfeld unterwegs. Dann fand ich überraschend, der Araber, der hat einen 4er-Röhrbein-Index, also lag tatsächlich so bei den Oldenburgern ungefähr. Also das fand ich auch ehrlich gesagt überraschend. Ja, und dann kommen praktisch Quarter und Kaltblüter, Quarter mit 3,5, Kaltblüter mit 3. Also das heißt, rein von den Beinchen her haben wir hier schon mal einen Faktor, der bei diesen Pferderassen nicht für die Tragfähigkeit spricht. Wie gesagt, ist ja nur ein Faktor. Wir haben ja noch mehrere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind. Aber dafür, dass die halt doch oft als Gewichtsträger verwendet werden, ist es auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen und bedeutet halt, man muss die anderen Faktoren auf jeden Fall umso besser sich angucken. Und genau, jetzt habe ich mir noch zum Schluss einfach zwei Tipps aus diesem ganzen Schlamassel abgeleitet, wie man vielleicht mit dem Thema umgehen kann. Und zwar, was ich echt empfehlen kann, ist immer wieder verschiedene Dinge mit und ohne Reiter testen. Also grundsätzlich finde ich, wenn man einen Unterschied merkt, wenn das Pferd irgendeine Handlung mit oder ohne Reiter ausführt oder halt mit Reiter A und mit Reiter B oder irgendwie halt mit unterschiedlichen Gewichten, bedeutet das schon, ich muss mir einfach Gedanken machen, wie ich das einsetze. Kann ja trotzdem sein, dass ich sage, ist für das Pferd trotzdem vertretbar, aber halt vielleicht nicht jeden Tag. Oder vielleicht einfach abwechselnd mit ohne Reiter oder mit einem leichteren Reiter oder irgendwie sowas, ja. Aber diesen Vergleich zum Beispiel, das mache ich bei meinen Pferden auch immer, weil irgendwie manchmal ist es halt doch so, dass man ein Pferd hat, wo man denkt, Mensch, der müsste doch eigentlich richtig geil tragfähig sein. Alle Werte, alle Rechnungen sprechen für Tragfähigkeit. Trotzdem sieht man einfach im direkten Vergleich, dass das Pferd bestimmte Aktionen deutlich leichter ausführt. Oder manchmal ist es auch leider nicht deutlich, manchmal ist es auch wenig deutlich, aber trotzdem halt sichtbar. Besser ausführt mit einem leichten Reiter oder auch ohne Reiter. Und das heißt, diese individuellen Faktoren, finde ich, muss man einfach bemerken können. Und dafür ist halt wichtig, sich immer den Vergleich anzuschauen. Und manchmal sind es halt vielleicht einzelne Dinge, ne? Also manchmal kann das halt, also ich habe schon Pferde gehabt zum Beispiel, da war das halt einfach bei bestimmten Galoppaktionen der Fall. Alles andere habe ich überhaupt keinen Unterschied gesehen, aber bei bestimmten Galoppaktionen habe ich einen Unterschied gesehen. Also muss ich vielleicht auch vorübergehend sagen, okay, da machen wir halt nur wenig davon oder halt sehr dosiert. Ich überlege mir, wie ich das Pferd noch besser dafür vorbereiten kann und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So könnte man halt zum Beispiel damit vorgehen. Ja, oder halt, ja, nee, so finde ich das eigentlich, so mache ich das für gewöhnlich. Und der zweite Tipp ist, man muss sich nicht immer für entweder oder entscheiden. Also viele haben irgendwie so das Gefühl, man müsste sagen, entweder man geht ausreiten oder man gymnastiziert. Entweder man macht Bodenarbeit oder man macht eine Reiteinheit. Und ich finde eigentlich, ist ein Wechsel, kann auch mal dem Pferd irgendwie ganz gut tun. Also man könnte auch durchaus sagen, dass man erstmal 10 Minuten Bodenarbeit macht und dann geht man ins Gelände. Und man hat die Muskulatur vorher einfach schon mal ein bisschen aktiviert, ein bisschen warm gemacht und so weiter. Oder man sagt, man reitet halt erstmal und dann macht man noch ein paar schwierigere Übungen an der Hand. Oder auch im Gelände, ne? Also das ist echt was ich mir angewöhnt habe. Also man findet mich eigentlich im Gelände nicht mehr mit irgendwelchen, sagen wir mal, schicken Lederstiefeletten, sondern halt eher so mit Wanderschuhen, weil ich das einfach gut finde, wenn man gar nicht erst davon ausgeht, man wird jetzt von A nach B getragen, sondern wenn man vielleicht einfach mal in Passagen, die für das Pferd anspruchsvoll sind, absteigt und führt oder einfach auch mal zwischendrin, wenn es länger wird oder was auch immer. Also man muss, finde ich, nicht immer entscheiden, ziehe ich jetzt das eine Stunde lang durch oder mache ich das andere, sondern ich habe das Gefühl, dass die Pferde sehr auch von einer Kombination profitieren. Und die kann dann zum Beispiel auch dazu führen, dass ich das Pferd erstmal auf eine Belastung vorbereite, die ich dann anschließend mache oder sowas. Also das wären jetzt praktisch meine beiden Tipps. Zum einen immer mal wieder sich die Dinge mit und ohne Reiter anschauen oder mal mit schwererem und mit leichterem Reiter oder irgendwie so. Obwohl, Klammer auf, wir ja wissen, es kommt nicht nur aufs Gewicht an, ne? Also manchmal sagen die Pferde auch, gib mir lieber den schwereren, der hat's drauf. Klammer zu. Und der zweite Tipp wäre eben gar nicht immer entweder oder, sondern ruhig auch mal 20 Minuten reiten, dann noch Bodenarbeit machen oder dann noch ins Gelände gehen oder irgendwie sowas. Kann auch einfach total helfen, dass das Pferd nicht so lange am Stück eine monotone Belastung hat sozusagen. So, das war mein Beitrag zu dem Thema. Ich fand es echt überraschend. Ich bin froh, dass ihr das Thema irgendwie so oft angesprochen habt, dass ich es jetzt mal für die Podcast-Folge verwendet habe, weil eben tatsächlich für mich neue Erkenntnisse dabei waren. Und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und ihr wisst ja, ich freue mich über eure Themenwünsche, ich freue mich über eure Fragen aus dem Alltag. Was geht euch gerade durch den Kopf? Was ist bei euch gerade Thema? Weil die Wahrscheinlichkeit ist immer groß, dass es auch für andere vielleicht Thema ist. Und wenn ich euch da irgendwie unterstützen kann, dann machen wir doch gerne eine Podcast-Folge darüber. Also schreibt mir, kommentiert gleich unter der Folge und sagt mir auch gerne, ob ihr schon Erfahrungen habt mit dem Thema, wo es eigentlich so ein bisschen die Grenze mit Tragfähigkeit und Reitergewicht. Also alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.